Viele Christen empfinden ihr eigenes Leben als zu schwach, zu widersprüchlich und zu fehlerhaft für Gott und wünschen sich, sie könnten es einfach gegen ein besseres eintauschen. Doch die Bibel zeichnet ein anderes Bild. Gott verachtet unsere Menschlichkeit nicht, er hat sie bewusst geschaffen, liebt sie und will selbst in ihr wohnen. Wie ein Handschuh für eine Hand oder ein edler Ölbaum, in den ein wilder Zweig gepfropft wird, offenbart uns die Schrift ein tiefes Geheimnis. Gott will sein göttliches Leben mit unserem menschlichen Leben verbinden, so dass aus beiden zusammen etwas Neues, Lebendiges und Fruchtbares hervorgeht. Der Mensch als von Gott geschaffenes Gefäß. Wenn 1. Mose Kapitel 1 Vers 26 berichtet, und Gott sprach, lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, gemäß unserer Gleichgestalt, wird mehr als nur der Ursprung der Menschheit beschrieben. In diesem einen Satz öffnet sich ein Blick in Gottes Herz. Der Mensch ist gewollt, gedacht, entworfen, und zwar in bewusster Entsprechung zu Gott selbst. Unser Verstand, unser Wille, unsere Gefühle sind keine zufälligen Produkte einer Entwicklung, sondern tragen eine bestimmte Form in sich, so wie ein leerer Handschuh schon die Form der Hand in sich trägt, die ihn füllen soll. Der dreieine Gott ist nicht nur Geist, er ist auch reich an innerem Empfinden, er liebt und hasst, er zürnt und erbarmt sich, er freut sich und trauert. Dass wir als Menschen eine solche Tiefe von Empfindungen tragen, ist kein Beweis unserer Unzuverlässigkeit, sondern ein Abdruck seines Wesens, nicht als göttliche Wirklichkeit, wohl aber als passende Hülle für diese Wirklichkeit. Gott hat nicht das engelische Leben dazu bestimmt, das göttliche Leben zu enthalten. Vielmehr hat er das menschliche Leben geschaffen, damit es das Gefäß für das göttliche Leben ist. Auch wenn du dich selbst vielleicht im Vergleich zu den Engeln als minderwertig ansiehst, hält Gott dich für besser als Engel. Dennoch mögen manche, besonders Schwestern, im Unterbewusstsein den Wunsch haben, Engel zu sein. Die Bibel spricht jedoch nicht von Gottes Liebe zu Engeln, sondern sie offenbart seine Liebe zum Menschen. Damit rückt auch unsere Menschlichkeit in ein anderes Licht. Oft erleben wir unser menschliches Leben als zu schwach, zu wechselhaft, zu kompliziert, um ein Ort der Gegenwart Gottes zu sein. Und doch ist es genau dieses begrenzte, verletzliche, vielschichtige Leben, das Gott als Gefäß erwählt hat. Engel sind mächtig, Tiere sind instinktsicher, doch weder Engel noch Tiere sind nach Gottes Bild geschaffen, noch nennt die Schrift sie die Wohnstätte Gottes. Der Mensch hingegen ist berufen, Träger von Gottes Ehre und Ausdruck seiner Herrlichkeit zu sein. Unsere Tugenden, Freundlichkeit, Geduld, Sanftmut, Wahrhaftigkeit sind in sich noch nicht die göttliche Wirklichkeit, sie sind Formen, in die Gott seine eigene Freundlichkeit, seine Geduld, seine Sanftmut, seine Wahrheit einfüllen will. Wer so auf sich selbst blickt, muss seine Menschlichkeit nicht verleugnen oder abwerten. Sie wird zum Raum, in dem Gottes Gegenwart wohnen, sich ausbreiten und sichtbar werden möchte. Gerade da, wo wir uns als unzureichend empfinden, kann der Gedanke trösten und ermutigen, Gott hat mich als Mensch genauso angelegt, weil er in dieser Gestalt wohnen und sich mitteilen will. Nichts Menschliches muss ausgelöscht werden, alles Menschliche darf Gefäß für ihn werden. Dieser Blick auf den Menschen als Gefäß befreit von einem subtilen Misstrauen gegen das eigene Leben. Wer sich selbst nur als Problemträger vor Gott sieht, bleibt innerlich auf Distanz, man rechnet eher damit, ständig korrigiert und zurechtgestutzt zu werden, als damit, bewohnt und erfüllt zu werden. Die Schöpfungsaussage von 1. Mose Kapitel 1 Vers 26 spricht dagegen von Würde und Bestimmung, Gott wollte jemanden, mit dem er Gemeinschaft haben und in dem er sich spiegeln kann. Darum heißt es nicht nur, dass der Mensch in seinem Bild geschaffen ist, sondern dass er herrschen soll. Die Bestimmung zur Herrschaft zeigt, wie sehr Gott unsere Menschlichkeit ernst nimmt, er setzt den Mensch als Stellvertreter, nicht als austauschbares Werkzeug ein. Wer das erkennt, darf sich selbst mit anderen Augen betrachten, nicht als Ersatzteil, das schnell ausgetauscht wird, wenn es versagt, sondern als Gefäß, das Gott mit Geduld formt, trägt und füllt. So entsteht eine stille, aber tiefgreifende Ermutigung, unsere Begrenztheit schreckt Gott nicht ab, sie ruft vielmehr seine Zuwendung hervor. Wenn Jesus vor dem Grab des Lazarus steht und Jesus weinte, erkennen wir etwas von dieser Nähe Gottes zu unserer Menschlichkeit. Er scheut unsere Tränen nicht, sondern tritt in sie ein. Das macht Mut, die eigene Menschlichkeit nicht zu bekämpfen, sondern in Gottes Hände zu legen. Wer sich als Gefäß versteht, darf lernen, die eigenen Fähigkeiten und Grenzen, die eigene Geschichte und Prägung nicht mehr gegen sich zu verwenden. Alles wird Teil eines Raumes, den Gott einzunehmen beginnt. Und je mehr wir uns in dieser Sicht beheimaten, desto mehr kann der dreieine Gott das werden, wofür er uns geschaffen hat, der Inhalt, die Ehre und die Freude unseres menschlichen Lebens. Und Gott sprach, lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, gemäß unserer Gleichgestalt, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über jedes Kriechtier, das auf der Erde umherkriecht. Jesus weinte. Die Erkenntnis, als Mensch bewusst als Gefäß geschaffen zu sein, lädt zu einem versöhnten Umgang mit der eigenen Menschlichkeit ein, nicht Selbstverherrlichung, sondern dankbare Annahme dessen, was Gott gewollt hat. In dieser Annahme entsteht Raum, in dem Gottes Gegenwart nicht theoretisch, sondern konkret, im Denken, Fühlen und Entscheiden, Gestalt gewinnt. Aus dieser Ruhe wächst stille Zuversicht, Gott schämt sich nicht, im Menschen zu wohnen, deshalb muss der Mensch sich auch nicht schämen, vor Gott Mensch zu sein. Nicht Austausch, sondern göttliche Durchdringung. Wenn Christen von einem ausgetauchten Leben sprechen, klingt darin oft ein stiller Wunsch mit, dass endlich dieses mühsame, widersprüchliche Menschsein verschwinden möge und etwas Besseres an seine Stelle tritt. Die Schrift zeichnet jedoch ein anderes Bild. Sie spricht von Gott, der sein Leben austeilt, von Gefäßen, die gefüllt werden, von einer Braut, die mit dem Bräutigam verbunden wird, von Zweigen, die in einen edlen Ölbaum gepfropft sind. In all diesen Bildern verschwindet das schwächere Leben nicht, sondern wird vom stärkeren Leben aufgenommen, durchdrungen und getragen. Wenn Paulus in Römer Kapitel 7 Vers 4 sagt, wir seien dem Gesetz getötet durch den Leib des Christus, damit wir einem anderen gehören, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, gebraucht er das Bild der Ehe, zwei Personen verbinden sich so, dass sie fortan einen gemeinsamen Namen, eine gemeinsame Geschichte, ein gemeinsames Erbe haben, und doch bleibt jede Person real vorhanden. So bleibt auch unsere Menschlichkeit nicht auf der Strecke, wenn Christus in uns einzieht. Wir haben gesehen, dass, wenn das göttliche Leben in das menschliche Leben hineinkommt, das göttliche Leben zum Inhalt wird und das menschliche Leben zum Gefäß und zum Ausdruck. Aber es gibt keinen Austausch oder Handel der Leben. Das bedeutet, dass wir das menschliche Leben nicht gegen das göttliche Leben eintauschen. Anstelle eines Austauschs gibt es eine Ökonomie. Es ist deshalb hilfreich, den Unterschied zwischen Austausch und Erfüllung klar zu sehen. Austausch würde bedeuten, unser menschliches Leben wird abgezogen, das göttliche Leben tritt an seine Stelle, und wir werden zu bloßen Hüllen. Erfüllung heißt dagegen, Gott tritt mit seinem Leben in unsere Person ein und macht unser Leben zu einem Gefäß, das er bewohnt und ausdrückt. So wie Luft einen Reifen nicht ersetzt, sondern ihn füllt, und so wie eine Hand den Handschuh nicht austauscht, sondern ihn mit sich selbst erfüllt, so dringt der Geist Gottes in unsere menschliche Existenz hinein, ohne sie auszulöschen. Unsere Gedanken bleiben Gedanken, doch sie können von seinem Licht berührt werden, unsere Gefühle bleiben Gefühle, doch sie können von seiner Liebe bewegt werden, unser Wille bleibt Wille, doch er kann von seiner Kraft gestärkt und ausgerichtet werden. Das Bild der Pfropfung in Römer Kapitel 11 Verse 17 bis 24 führt diesen Gedanken weiter. Die Zweige eines wilden Ölbaums werden in einen edlen Ölbaum eingepfropft. Beide Leben bleiben, und doch entsteht eine organische Einheit. Das stärkere, edle Ölbaumleben beginnt, das schwache, wilde Leben zu prägen und zu nähren. Die Eigenschaften des edlen Baumes gehen in die Frucht des wilden Zweiges ein, ohne dass der Zweig seine Identität verliert. Übertragen auf unser Christsein heißt das, unsere Persönlichkeit wird nicht nivelliert, sondern von innen her verwandelt. Das göttliche Leben verschlingt nicht unsere Individualität, sondern die Verkrümmungen, Verzerrungen und Verzerrtheiten, die die Sünde hineingetragen hat. Was Gott ursprünglich in uns angelegt hat, bleibt und kommt, gereinigt und erhöht, zu seiner eigentlichen Bestimmung. Wenn Jesus sagt, bleibt in mir, und ich in euch, fasst er diese Wirklichkeit in wenigen Worten zusammen. Da ist kein kalter Tausch, du weg, ich an deiner Stelle, sondern ein gegenseitiges Innewohnen. Er bleibt, wer er ist, und wir bleiben, wer wir sind, aber es entsteht ein neues Miteinander, in dem sein Leben unser Leben durchwirkt. Diese Sicht bewahrt vor zwei gleichermaßen zerstörerischen Irrwegen, vor Selbstverachtung, die das eigene Menschsein nur loswerden möchte, und vor Selbstüberschätzung, die meint, das eigene Menschsein sei schon in sich die göttliche Wirklichkeit. In der Mitte steht ein anderes Bewusstsein. Ich bin ein Gefäß, reich an Form, arm an Inhalt, und genau so will Gott mich füllen. Diese nüchterne, aber hoffnungsvolle Sicht macht Mut, die eigenen Grenzen nicht zu romantisieren und nicht zu verfluchen, sondern sie als Orte zu betrachten, an denen das stärkere, göttliche Leben sich mitteilen will. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe von sich aus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht im Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Die Einsicht, dass Gott keinen Austausch, sondern Erfüllung sucht, entlastet von der Erwartung, sich selbst ausradieren zu müssen, um geistlich zu sein. Sie lädt dazu ein, das eigene Leben als reale Ausgangslage zu akzeptieren, in die hinein Gott sein Leben beständig austeilt. In dieser Haltung wird das Vertrauen gestärkt, dass Christus nicht nur an den Rändern korrigiert, sondern im Innersten durchdringt, leise, beharrlich und mit der Kraft eines stärkeren Lebens, das das Schwächere nicht verachtet, sondern verwandelt. Das gepfropfte Leben, Christus in uns und wir in ihm. Wenn Jesus seinen Jüngern zusagt, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch, beschreibt er kein abstraktes Dogma, sondern eine innere Lebenswirklichkeit. Das Bild der gegenseitigen Innewohnung, Christus in uns, wir in Christus, macht deutlich, dass es im christlichen Leben um mehr geht als um Nachfolge aus der Distanz. Es geht um ein ineinander verwobenes Dasein, um eine Art Doppelatmen, wir leben in ihm, und er lebt in uns. Dieses Einssein bleibt dabei klar unterschieden von einer Vermischung, in der die Person Christi und unsere Person verschwimmen würden. So wie beim Speisopfer in 3. Mose das Feinmehl und das Öl miteinander vermengt sind, ohne dass das Öl zu Mehl oder das Mehl zu Öl wird, so sind göttliches und menschliches Leben in Christus und in uns untrennbar verbunden und doch unterscheidbar. Christus lebt in uns, zugleich leben wir als konkrete Menschen mit Verstand, Willen und Gefühl vor Gott. In Römer Kapitel 11 Verse 17 bis 24 gebraucht Paulus das Bild von Zweigen eines wilden Ölbaums, die in einen edlen Ölbaum eingepfropft werden. Durch dieses Pfropfen wachsen die Zweige des wilden Ölbaums und des edlen Ölbaums organisch zusammen. Jeder Baum hat sein eigenes Leben, aber jetzt wachsen diese Leben organisch zusammen und haben ein und dasselbe Ergebnis. In dieser gepfropften Verbindung wirkt auch die Kraft des Kreuzes ganz anders, als wir es aus moralischen Selbstbesserungsversuchen kennen. Wenn Paulus sagen kann, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, beschreibt er kein Ausblenden seiner Person, sondern ein von innen her verändertes Zentrum. Das Leben Christi in ihm wirkt wie eine innere, abtötende Kraft, die die alten, selbstbezogenen Bewegungen seines Herzens nicht nur bremst, sondern ihnen nach und nach die Ernährung entzieht, ähnlich wie ein starkes Heilmittel die krankmachenden Keime im Körper nicht durch Gewalt, sondern durch Überlegenheit überwindet. Unsere Eigenart wird dadurch nicht ausgelöscht, sondern gereinigt. Der ungestüme Paulus bleibt Paulus, aber sein Eifer wird von Christus durchdrungen, seine Schärfe wird in Klarheit verwandelt, seine Standhaftigkeit wird zu Treue im Dienst des Evangeliums. Jesus selbst beschreibt diese Dynamik, wenn er sagt, wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, der mich ist, um meinetwillen leben. Der Sohn lebt um des Vaters Willen, er empfängt alles vom Vater und gibt alles an den Vater zurück. Wer Christus ist, das heißt, wer ihn im Glauben innerlich aufnimmt, wird in denselben Lebensrhythmus hineingezogen, er lebt nicht mehr nur aus sich und für sich, sondern um Christi willen, während Christus seinen Willen, sein Empfinden, seine Kraft in diesen Menschen hineinlegt. So wird das gepfropfte Leben im Alltag erfahrbar. Es zeigt sich selten in spektakulären Momenten, vielmehr in den leisen Verschiebungen, ein Wort, das unbedacht verletzt hätte, bleibt unausgesprochen, eine Reaktion, die früher von Ärger beherrscht war, wird auf einmal von Geduld geprägt, eine Entscheidung, die nur dem eigenen Vorteil gedient hätte, orientiert sich nun an Christus. In diesem Licht wird deutlich, dass die Pflege des gepfropften Lebens weniger in äußerer Anstrengung als in innerer Ausrichtung besteht. Bleibt in mir, und ich in euch ist keine Forderung zu heroischer Aktivität, sondern eine Einladung, in der Verbindung zu Christus zu verweilen. Das praktische Gewicht liegt auf der Beziehung, nicht auf der Leistung. Wer im Alltag immer wieder innerlich zu Christus zurückkehrt, in einem stillen Gebet, in einem kurzen Aufblick, in der Erinnerung an sein Wort, bleibt in ihm und gibt ihm Raum, seine Gedanken in unsere Gedanken, seine Motive in unsere Motive, seine Liebe in unsere Reaktionen einfließen zu lassen. Das gepfropfte Leben entfaltet sich so allmählich, unscheinbar und doch nachhaltig. Es entsteht ein gemeinsames Leben mit einem gemeinsamen Wandel, Christus lebt in uns und wir leben in ihm, ohne dass das eine das andere erdrückt. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, der mich ist, um meinetwillen leben. Das Verständnis des gepfropften Lebens bewahrt vor Resignation und vor Überforderung zugleich. Es erinnert daran, dass Christsein nicht primär eine Serie von Leistungen ist, sondern eine fortschreitende Durchdringung unseres Menschseins mit dem Leben Christi. Daraus wächst eine nüchterne, aber hoffnungsvolle Haltung, Schwächen bleiben nicht der letzte Satz über uns, sondern werden zu Lernfeldern für die Kraft eines stärkeren Lebens in uns. In dieser Perspektive erhält jeder Tag, gerade in seiner unscheinbaren Normalität, das Potenzial, ein weiterer Schritt in der stillen, aber tiefen Verwandlung in Christus zu sein. Herr Jesus Christus, du lebendiger Sohn Gottes, Dank sei dir, dass du mein menschliches Leben nicht verwirfst, sondern dich selbst mit mir verbindest und mich mit deinem Leben erfüllst. Danke, dass du gekommen bist, um in mir zu wohnen, meine Schwachheiten zu tragen und meine Menschlichkeit zu erneuern und zu erhöhen. Ich vertraue dir mein Herz, meinen Verstand, meinen Willen und meine Gefühle an und bitte dich, dass dein Leben immer tiefer in alles hineinwächst, was mich ausmacht. Lass dein Kreuz das Zerstörerische in mir still und wirksam überwinden und deine Auferstehungskraft in meiner Persönlichkeit sichtbar werden, damit dein Charakter durch meine Menschlichkeit leuchten kann. Stärke in mir die Gewissheit, dass ich nicht allein lebe, sondern mit dir in einem gepfropften Leben verbunden bin, aus dem bleibende Frucht für Gott hervorgeht. Fülle mich immer neu mit deinem Geist, damit mein Reden und Handeln ein Ausdruck deiner Gegenwart in mir ist. Amen.